Ich wünsche mir einen ruhigen Morgen ohne Nachrichten, ohne Krieg, ohne Aggressionen, an dem alle einfach nur im besten Sinne ein bisschen doof im Kopf sind und sich bestens miteinander verstehen. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von eurem Favorite Film Podcast bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds. Ich bin der Nicolas Cage, der Arthouse Otto, und ich spreche natürlich wie immer mit meinem allerliebsten Matze, dem Blockbuster Babo.
Hallihallo.
Hallihallo. Hallöle. Ja, der Cold Opener, heute ein mittlerweile wieder viral gegangenes Zitat von Everyone's Darling Sam Neill, der vorige Tage leider von uns gegangen ist, Rest in Power, vor etwas über einer Woche. Sehr plötzlich, genau. Er hat selber noch gepostet, dass er krebsfrei ist, weil er da wohl irgendwie Schwierigkeiten mit hatte. Und ja,
vor wenigen Monaten erst.
Ja, genau. Dann ist er irgendwie jetzt 3 Monate, 4 Monate später nach dieser Meldung dann leider an einer Lungenentzündung ganz ruhig im Kreise der Familie gestorben. Und wie sympathisch dieser Typ war, das merken wir schon alleine daran, dass er dieses Zitat, was denn sein Traum wäre, mal in einem Interview gesagt hat, dass er sich im Grunde nichts wünscht außer Ruhe und Frieden. Wie sympathisch kann man sein?
Merkt man aber auch daran, wie liebevoll, wie würdevoll so die einzelnen Trauerbekundungen über Social Media durchgegangen sind, ne? Von total, anderen Filmschaffenden. Also daran habe ich das persönlich sehr gemerkt. Es kam mir nicht vor wie so die einfachen XY-Floskeln, sondern viele andere Filmschaffende haben halt Fotos mit ihm, also so Behind-the-Scenes-Fotos, Selfies irgendwie in Drehpausen geteilt und einen netten Text dazu geschrieben, was für ein warmherziger Typ das wohl gewesen sein muss. Und ich muss auch sagen, mich hat sehr, mehr getroffen als bei anderen Hollywood-Filmschaffenden, weil das war schon so eine Heldenfigur der Kindheit, ne?
Dr. Was halt interessant ist, ne? Ja, was interessant ist, weil wir haben gerade beide nochmal festgehalten, dass wir im Grunde gar nicht mehr kennen als seine Rollen in Jurassic Park und du auf jeden Fall noch in Jagd auf Roter Oktober. Aber so die anderen, ich sag mal, Meilensteine seiner Karriere, zum Beispiel in Event Horizon, den haben wir beide gar nicht mehr gesehen irgendwie.
Genau, der ist also noch schon, nicht, ja, der lief immer mal bei ProSieben, weiß ich noch. Der ist auch, glaube ich, so ein bisschen für den einen oder anderen schon so ein Guilty Pleasure, ne? Es ist, glaube ich, so von der was die Qualität betrifft, ein sehr strittiger Film. Die Darsteller sind, glaube ich, cool, aber zumindest habe ich immer sehr Kontroverses über Event Horizon gehört. Was ich sagen wollte, ey, weißt du, so, es ist ja die zweite charismatische, der zweite charismatische Wissenschaftsheldenfigur, die Steven Spielberg geschaffen hat, mit Fedora, ne? Mit so einem Hut eigentlich. Ja. Und auch so ein bisschen ikonisch, ne? Also nicht ganz so die Silhouette von Indiana Jones, aber ich finde, der kommt da schon sehr nah dran, muss ich sagen. Also auch so an das Charisma und eben an dieses, obwohl er keine Kinder mag, zumindest entwickelt sich das so im Laufe des Films, ne? Dass er er mag keine Kinder, aber Kinder mögen ihn halt, ne? Und das ist halt auch so eine, finde ich, so ein ganz wichtiger Teil dieser Figur gewesen. Ja, also, wie gesagt, was die Rollenwahl betrifft oder vielleicht auch das Casting, war der jetzt nicht immer so ganz im Mainstream drin, ne? Und überpräsent, aber er war immer wieder da und hat sich auf jeden Fall seine Legacy geschaffen, ne?
Der hat halt irgendwie alles gemacht, ne? Also wir haben es gerade nochmal geschaut, ne? Hier Barbara's Baby, Omen 3, damit hat er angefangen. Ja. Danach hat er irgendwie scheinbar gerne auch mit Europäern zusammengearbeitet, mit einem, ich versuche gar nicht erst den Namen auszusprechen, Krzysztof Zanussi und dann einem Andrzej Żuławski.
Ja,
Auch alles so ein
polnische
bisschen so,
Filme, ne?
ja, so kleine Horrorfilme. Auch der eine spielt hier Possession, spielt irgendwie im geteilten Berlin, habe ich noch nie von gehört, aber
Ach
klingt
so,
interessant.
ja, das ist ja auch ein, der polnische.
Ja, ich
Was
meine,
ist das nochmal für ein Genre? Possession, was war das nochmal?
hier steht Body Horror.
Ah, das war der. Ja,
Ja, ja.
stimmt.
Spricht sich das so? Andrzej Żuławski?
Żuławski, ja.
Żuławski, ja. Muss ich mal reinschauen, ey.
Ja,
Klingt, steht auch irgendwie, der wurde selten vorgeführt in Deutschland. Ich weiß gar nicht warum, aber ja, interessant.
der ist doch auch, also ich glaube, unser lieber Sebastian, der hat, glaube ich, auch ein Faible für diesen Film. Ich
Ah
meine, ich
ja.
hätte mich mal mit ihm darüber unterhalten.
Ah.
Grüße gehen raus, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber
Ja.
ja, du hast recht. Possession. Andrzej Żuławski, ja.
Ja. Naja, ich meine, ich will nur darauf hinaus, irgendwie, Sam Neill hat sich irgendwie nie so auf ein Genre verhaften lassen. Der hat sowohl den europäischen kleineren Film als auch die wuchtigen Hollywood-Blockbuster gestemmt. Der hat irgendwie einfach alles gemacht. Sogar hier in
Weiß.
Merlin, wie du
Ja,
gerade.
diese RTL-Miniserie habe ich zumindest in Teilen, als es rauskam, ich weiß nicht wann, 97, 98, habe ich das zumindest in Teilen mal gesehen, ne? Und auch wegen Sam Neill, ne? Also ich bin da, ich weiß noch, ich bin sehr aufmerksam geworden, als ich, hey, das ist doch der aus Jurassic Park, ne?
Ja.
Und dann habe ich da, bin ich da dran auch hängen geblieben.
Ja.
Ja, und zuletzt ist er dann auch nochmal zurückgekehrt in die Rolle des Dr. Alan Grant ich glaube, vor 2, 3 Jahren, ne, in Jurassic World Dominion.
Ja.
Und er ist halt auch noch, er ist der Einzige, der die Rolle, also alle aus Jurassic Park sind ja wieder da, ne, mit Laura Dern und
Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum, Steve Goldenberg oder so wollte ich gerade sagen.
Steve Goldenberg, auch geil.
Jeff Goldblum. Ja, die großen drei der Jurassic Park-Reihe, zumindest könnte man so sagen, ne? Und
Ja.
er war der Einzige, wirklich, der seine Rolle ganz unironisch und ganz normal gespielt hat, weißt du so, ne? Also dem habe ich das wieder abgekauft. Ich dachte, ach krass, da ist er wieder, Alan Grant, weißt du
Ja.
so, ne? Ohne irgendeine Übertreibung, ja. Also das
Ja.
hat alleine ihm zuzusehen, ihn in dem Film zu haben, hat schon Spaß gemacht und ja gut, über den Rest braucht man jetzt nicht reden. Ja, es hat nichts mehr mit Jurassic Park zu tun, ne?
Ah,
Aber
die Heuschrecken waren noch geil.
ach.
Ja, aber Mensch. Auf jeden Fall von uns ein Rest in Power.
Ja.
Ja, was soll man sagen? Ja, apropos Blockbuster, apropos großes Kino. Ich würde direkt mal kurz überschwenken zu einem der größten Deals der jüngeren Geschichte in
Tja,
der amerikanischen Unterhaltungsbranche.
das war jetzt schon öfter hier Thema, ne?
Ja.
Bei
Wir haben
uns.
damals angefangen mit dieser herrlichen Rundmail von Netflix. Bald könnt ihr alle Warner-Inhalte bei uns streamen.
So geil, so geil. Da dachte ich schon, dadurch ist das Ding durch, weißt du so,
Dachte ich
dann,
auch, ja.
ja.
Und dann kam Paramount nochmal an, ey Leute, ganz ehrlich, ne, wir bieten euch hier 11 Milliarden Dollar mehr. Ich glaube,
Ja.
Netflix wollte nur 100 bieten, ne? Oder hat 100 geboten. Jetzt,
Irgendwie sowas, ja.
ja, jetzt wollte Paramount dann 111 Milliarden bieten und das sah auch alles für die längste Zeit ganz gut aus. Und dann haben ein paar US-Bundesstaaten unter der Führung von der kalifornischen Flotte wohl Klage dagegen eingereicht. Und jetzt, das muss erst diese Nacht gewesen sein, ich habe nämlich die News erst heute Morgen gesehen, hat eine Richterin namens Araceli Martinez gesagt, nee, nee, das lasst ihr mal schön sein, denn da sind noch nicht alle Fragen bezüglich des Kartellrechts und so weiter und so fort geklärt. Und die hat diesem Deal jetzt nochmal für 14 weitere Tage mindestens einen Riegel vorgeschoben. Was wirklich interessant ist, also die Wendung habe ich jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen.
Ja, finde ich. Also die
Ja.
erste Wendung hat ja schon keiner kommen sehen.
Ja.
Und jetzt dreht sich dieses bunte Milliarden Spielchen weiter. Und es ist halt auch voll das Politikum, das haben wir ja hier auch schon erklärt.
Ja.
Diese ganze Geschichte rund um David Ellison und Larry Ellison, ne, Vater und Sohn, die Skydance Media gegründet haben und dann irgendwann Paramount aufgekauft und das quasi gerade zu so einer Art, ja, eher mit konservativ republikanisch-konservativen rechten Drall führen und auch so, ja, inhaltlich so ein bisschen wahrscheinlich in die Richtung pushen wollen, gelten auch als so Donald-Trump-Freunde und ich denke, unser Eins wäre mit einem Netflix-Deal eher zufrieden gewesen oder hätten wir besser gefunden, als dass Warner irgendwie an so eine an so eine konservativ-rechte Medienkonzern geht, ne?
Absolut. Ich meine, das geht ja auch tiefer, als man jetzt glauben mag. Es geht ja nicht nur um die Kino-Filmsparte, sondern zu Warner gehört ja unter anderem auch zum Beispiel CNN und
genau. Das ganze Fernsehgeschäft.
Es ist öffentlich bekannt, dass Trump CNN hasst. Ja, das sind die ja immer wieder als Loser und Fake News bezeichnet bei seinen sogenannten Pressekonferenzen. Und der dürfte dann wohl hoffen, dass seine besten Freunde, die Allisons, dann da andere Seiten aufziehen beim Sender. Und das würde natürlich dann auch in den USA mal wieder so einen weiteren Einschnitt in die Meinungsfreiheit der Medien und die Pressefreiheit darstellen. Ne? Oder könnte zumindest. Potenziell sehe ich das.
Naja, also Trump hat sich ja zum Glück in der Vergangenheit als jemand herausgestellt, der wirklich sehr laut bellen will und kann, aber zum Glück nicht so häufig zubeißt. Zumindest was eben diese ganzen medialen Eingriff in die Pressefreiheit und in die Medienlandschaft angeht, ne? Ich weiß jetzt, im Weißen Haus wurden, glaube ich, schon der ein oder andere Reporter gesperrt, aber zum Glück lehnen sich dann doch die Medienkonzerne auf und holen dann auch so jemanden wie Jimmy Kimmel wieder zurück, ne? Also, obwohl er eigentlich erstmal abgesetzt wird, lassen sie sich das dann doch nicht gefallen, ne?
Trump wird ja auch nicht umsonst als Taco Man bezeichnet.
Warum? Was heißt das denn?
Taco steht für Trump Always Chickens Out. Also Trump zieht immer den Schwanz ein. Ja,
ah, okay. Always, echt? Das heißt, okay.
Ja. Nimm das, Taco Trump. Man.
Geil. Taco Man.
Geil, das ist so ein echtes Akronym im Internet geworden.
Ja, geil.
Ja. Trump always chickens out. Hoffentlich tut er es dann auch bei CNN.
Ja, du, also ich bin froh, wenn es da nochmal eine Wendung gibt in der ganzen Warner-Geschichte.
Ja.
Ich
meine, das ist jetzt im ersten Moment ist das jetzt allerhöchstens, so schreibt es zumindest hier dwdl.de, ist das so höchstens so ein kleiner Teilerfolg. Also es ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass die jetzt mit diesem kleinen Zwischensieg da diesen Deal komplett vom Tisch gewischt haben. Aber zumindest haben sie vielleicht ein paar Steinchen in den Weg gelegt und jetzt haben sie ja noch 14 Tage Zeit, mindestens sich nochmal andere Sachen einfallen zu lassen.
Ja, vielleicht so eine Art also ich weiß, es gibt ja so eine Art Kartellbehörde in den USA, ne? Die überwacht ja dann solche Deals. Vielleicht fangen die ja dann doch mal an, irgendwie wach zu werden und zu arbeiten. Und da wird der ein oder andere Einspruch dann doch nochmal genauer beäugt. Also ich meine, wie gesagt, keine Ahnung. Ja. Würdest du sagen, letzte Frage vielleicht noch dazu, würdest du sagen, dass du Netflix zum Beispiel so als allzu liberales, linkes Medium siehst?
Nee, würde ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen.
Ich würde das auch nicht sehen. Ich finde immer, es ist so vor allem, es fällt immer in die andere Richtung so extrem ab irgendwie, ne? Dass die, aber gut, da sprechen wir eh von dieser ganzen Nachrichten-Fernsehsparte, dass das
also
da
es gibt linke Medien auf jeden Fall, aber Netflix hat den Kapitalismus durchgespielt, Vertreter.
Ja, ja. Also das find ich auch, dass Netflix eher dafür bekannt ist, irgendwie Money zu machen, Geschäfte zu machen und denen scheinen so politische Themen relativ egal zu sein, auch wenn sie kontroverses Zeug manchmal machen, ne? Ja. Also thematisch irgendwie, deren Content ist jetzt nicht so dafür bekannt, würde ich sagen. Also die haben ja auch so zutiefst amerikanische Themen, die sie in ihrem Content irgendwie behandeln, würde ich sagen. Ne? Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also wenn ich mir da so diese ganzen Dokus irgendwie über Osama Bin Laden und über irgendwelche, über amerikanische Geschichte, ja, dann hat das schon alles auch einen sehr, gerne mal einen sehr patriotischen Drall und so, weißt du? Und einen sehr pathetischen und also von daher, da, ich glaube, die wollen schon ihr US-Publikum gar nicht vor den Kopf stoßen irgendwie mit einer zu woken Agenda oder so, ne? Um es mal darauf
vorzubrechen. Ja, gut, aber auf der anderen Seite haben sie dann auch immer wieder vor allen Dingen modernere Serien, die auch auf jeden Fall nach DEI-Standards besetzt werden oder werden. Also die versuchen schon irgendwie auf vielen Hochzeiten zu tanzen. Ich glaube, die versuchen einfach im Sinne ihres kapitalistischen Naturells ein möglichst breites Publikum zu bedienen. So.
DEY, sag mir noch mal kurz, das habe ich jetzt vor kurzem, habe ich das gerade erst noch mal gelesen, was es damit auf sich hat. Das ist
Diversity, Equity, Inclusion.
Ja, das war's, okay, genau. Wie gecastet wird, ne?
Ja, wie gecastet wird, wie geschrieben wird, queere Inhalte und so, ja. Genau, da geht es nicht nur um weiße Rednecks oder so.
Ja.
Natürlich auch die finden ihre Inhalte, wie du gerade schon gesagt hast, aber...
Ey, der, wie heißt der Vizepräsident nochmal? Mike Pence?
Shady Vance.
Shady Vance. Guck mal, der hat doch dieses Buch geschrieben, ne? Über den amerikanischen...
Hillbilly...
Elegy.
Ja, genau.
Genau, und dieses Buch wurde von Netflix verfilmt, ne? Also diese White Trash-Thematik irgendwie und... Ja, so wird's ja. Ja, und... also da kann keiner irgendwie sagen, ne, dass Netflix nicht offen wäre, ne, für alle möglichen Strömungen, würde ich sagen.
Vor allen Dingen mit Glenn Close und Amy Adams, ne?
Ja. Ja, eben. Schon hart, ey. Eben. Ja, ja, nö, also guck mal, was für ein also was für eine Bedeutung das haben kann, ne? Wenn du dich zu sehr erstmal bist du nur ein Autor, ne? Also J.D. Vance ist erstmal nur ein Autor, als Autor wahrscheinlich hat er so Popularität gehabt, hat dann diesen Film, hat sein Buch verfilmt bekommen und erst seitdem er Vizepräsident ist und sich sehr in Politik einmischt, wird da halt anders drauf geguckt, ne?
Ja.
Auf so ein, auf seinen... vorheriges Werk, Machwerk.
Ja, aber ich habe auch schon gelesen online teilweise, dass das Buch auch ziemlicher Dung sein soll. Also, weil er propagiert da so ein bisschen diese From Rags to Riches Geschichte, so vom Tellerwäscher zum Millionär, aber so arm ist er wohl nicht aufgewachsen. Aber ich sehe gerade, das ist ein Ron Howard Film, so ein richtiger Donny wahrscheinlich. Ja, genau. Dann ist der Film wahrscheinlich richtig okay.
Ja, du, ich... ich habe jetzt auch nichts allzu Negatives über den Film gehört. Also,
der hat Oscar-Nominierungen eingeheimst. Ja.
Würde mir den eigentlich auch nochmal. Ich mag ja auch Ron Howard-Filme. Ich würde mir den eigentlich mal angucken wollen. Ja,
sag ich ja. Die Filme von dem sind immer okay.
Immer.
So wie Eden neulich. Eden. War auch okay.
Eden. Achso, das war der. Stimmt, es gab noch einen. Es gab dann noch einen, von Sam Raimi gab es dann noch so einen Film mit Gestrandeten irgendwie, ne?
Ja, der aktuellste jetzt von ihm.
Der aktuellste. Oder es sind doch beide, haben doch die Thematik, dass Leute irgendwie, ach so, Send Help, genau. Und Eden also, war letztes Jahr, glaube ich.
Bei 2024, aber der kam in Deutschland erst 25 in den Kinos, ja.
Hast du beide gesehen?
Nee, den von Raimi leider nicht. Okay. Aber bei Eden ist es nicht so, dass sie irgendwie SOS gestrandet sind, sondern die wollten, sind ausgewandert und haben sich dann auf dieser Insel Floriana angesiedelt.
Ah, das war's. Okay.
Die deswegen bis heute noch so ein kleines deutsches Exil ist sozusagen.
Ach stimmt, da war ja auch Daniel Brühl. Okay. Genau, apropos Daniel Brühl, ne? Nur mal eine Sache, die... weil ich habe Scheiße erzählt, als ich habe dir ja gesagt, Daniel Brühl wäre als Voldemort gecastet.
Ja.
Da dachte ich, es geht um die Serie, es geht aber um ein Hörspiel, um eine begleitende Hörspielreihe.
Ah, jo.
Ja. Und in der deutschen Fassung ist Daniel Brühl Voldemort tatsächlich. Ich glaube, es war auch eine Falschmeldung, die ich gelesen habe, dass es
hieß. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, dass es hieß, er wäre für die Serie gecastet, es war aber falsch. Ja.
Ja.
Nur mal so nebenbei, das habe ich dir ja irgendwann mal off the records erzählt oder dir geschickt, ne? Also, ja. Aber ich glaube, es gibt immer noch keinen Voldemort-Darsteller, ne? Oder zumindest ist er nicht bekannt.
Nee, da ist Serie. Noch nichts. Nee, da ist noch nichts.
Na gut, jetzt schweifen wir aber ab. Kommen
von
wir
einer
mal.
Odyssee zur nächsten.
Ja. Ralph Fiennes hat ja auch mal Odysseus gespielt.
Ah ja, guck mal.
Ja, ich meine schon, siehst du? Von daher.
Da haben wir doch direkt unsere Quergerade.
Ja, aber ne, ich weiß nicht mehr, was für ein Film das war. Odysseus, hier, ich will es mal kurz. Rückkehr nach Ithaka von 2024, okay.
Ach ja?
Ja. The Return im Original mit Juliette Binoche. Krass, ich kenne noch nicht mal das Poster, ja. Ich habe es nur jetzt hier im Rahmen der Recherchen, hatte ich es nochmal auf dem Schirm.
Nee, der Film sagt mir auch gar nichts.
Ja. Dass er Odysseus gespielt hat. Aber jetzt war erstmal Matt Damon dran.
Matt Damon. Ja, Odyssee. Die Odyssee. Du hast gesagt, ich darf irgendwie versuchen zu erklären, worum es darin geht.
Ja, also ganz grob. Du machst doch die besten Inhaltsangaben. Das wissen doch alle.
Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Es wird sich hier natürlich angelehnt, oder es ist eine Adaption der alten Geschichte von Homer, die Odyssee. Darin geht es um den König von Ithaka. Du kannst mich jederzeit unterbrechen, wenn ich Scheiße laber, namens Odysseus. Und der muss eines Tages sein Königreich verlassen, um an der Belagerung und schlussendlich auch am Kriege in Troja teilzunehmen. Und danach möchte er irgendwie wieder nach Hause zurückkehren, aber das erweist sich dann als eine wahre Odyssee, hahaha. Denn er ist, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahre später immer noch nicht wieder zu Hause angekommen in Ithaka. Und deswegen haben sich da inzwischen Umstände eingebürgert, die kaum zu ertragen sind für des Königs Frau, die Königin Penelope und seinen Sohn Telemachos oder so heißt er, glaube ich.
Ja.
Tom Holland.
Telemachos.
Denn der Königsstaat, der Hof wird belagert von, also jetzt in der deutschen Fassung haben sie hier einfach Freier genannt. Das sind halt Leute, die da abhängen und den Weinkeller leer saufen und alle Vorräte leer fressen und die darauf warten, ob der König irgendwann vielleicht mal wiederkommt. Und falls nicht, dann würde einer von denen sich dann halt Penelope krallen. Und das ist in diesem Fall zumindest der höchste Anwärter auf diesen Posten, ist dann Robert Pattinson, der hier auch sehr, sehr unangenehm ist. Und während das alles stattfindet, versucht halt Odysseus auf Teufel komm raus wieder nach Hause zu kommen. Das Problem ist allerdings, der ist dann irgendwo auf irgendeiner komischen Insel gestrandet. Das habe ich alles nicht so richtig verstanden und wird da von einer jungen Frau namens
Meinst du Kalypso?
Kalypso, genau. Ja. Er wird da von einer Frau namens, oder einer Halbgöttin namens Kalypso umgarnt, die ihn quasi unter Drogen setzt und jahrelang ja irgendwie wie ihren Geliebten da hält und der vergisst darüber hinaus, wer er ist und was er eigentlich vorhatte. Aber er kommt dann irgendwie wieder zu seinem Verstand zurück und wirft ihr dann vor, boah, du hast mich hier jahrelang festgehalten, wie kannst du nur? Und dann macht er sich doch wieder auf den Weg zurück nach Ithaka. Das ist im Grunde so die Odyssee. Vielleicht. Ich glaube, der Film spart noch sehr viel aus der Literaturvorlage, sonst wäre das auch zu viel gewesen. Der Film geht so ja schon 3 Stunden. Keine Ahnung. Matthias, wie hat er dir gefallen? Du hast vor allen Dingen, oh mein Gott, du kannst uns eine Geschichte erzählen von der größten Leinwand der Welt.
Ja gut, das war.
Oder hast du es nicht geschafft?
Ja, doch. Das war jetzt nicht meine Ersterfahrung. Also ich hab den jetzt zweimal schon gesehen, beide Male in Baden-Württemberg.
Ja, da warst du unterwegs.
Wie hieß die Region? Das Tor zur Schwäbischen Alb.
Ah, ja.
Also so Reutlingen, Leonberg. Also ich war tatsächlich beruflich da unten und dann bin ich erstmal in Reutlingen auch in Cineplex rein und habe den da zum ersten Mal gesehen. Und dann, ich meine, das ist ein Film nicht gesehen zu haben und sich in 2 verschiedenen Kinos 2 Tickets zu ziehen, das würde ich auch nicht bei jedem, das würde ich nicht bei jedem Regisseur machen, nicht bei jedem Filmemacher, ohne den Film überhaupt zu kennen oder allzu viele Reviews dazu. Wobei, gut, jetzt in meiner Bubble oder in unserer Bubble ist auch schwer, irgendwie daran vorbeizukommen. Ne?
Ja. Ein Blick aber da habe ich direkt eine Frage. Da hab ich eine Frage. Du hast gesagt, du würdest das nicht bei jedem Filmschaffenden machen, bei jedem Regisseur oder Regisseurin. Was für ein Standing hat denn Christopher Nolan so bei dir?
Immer noch strittig. Besonders nach dem Film jetzt auch so ein bisschen. Ne? Also nach Oppenheimer war es für mich der beste Regisseur aller Zeiten. Nee, Quatsch. Nein. Also ich mag aber
Oppenheimer. Du mochtest Oppenheimer sehr gerne.
Ich mag Oppenheimer nach wie vor sehr gerne, wirklich. Das ist schon, also nicht nur audiovisuell, auch inhaltlich gibt der Film mir einfach so viel nach wie vor. Und Christopher Nolan, trotzdem bleibt er für mich ein bisschen kontrovers insgesamt, ne? Und das ist auch
Wie kommt das dazu? Wie kommt das dazu?
Du, das sind so ein paar handwerkliche Kniffe, ein paar Kniffe, die ich so in seinen Filmen, in einzelne Szenen oder einzelne Entscheidungen, die er in seinen Filmen drin hat, ne? Auch so auf Dialogebene, auf inszenatorischer Ebene, sind da so immer so ein paar Sachen drin, die mich tatsächlich, also so großartig er inszenieren und verschachteln kann, weißt du, aber manchmal sind da so Sachen drin, die verstehe ich dann einfach nicht. Auch so, die mich so ein bisschen aus dem Rhythmus rausbringen, weißt du? Wo ich mir dann so denke, jetzt ist aber, trau dem Zuschauer doch mal ein bisschen mehr zu, weißt du, so, mach das doch nicht immer so plump, besonders so im Übergang, weißt du, so zum dritten Akt oder wo es dann halt gegen Ende so die große Enthüllung gibt und so, ne, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich jetzt die Deutung von der Odyssee ganz hundertprozentig verstanden hab oder so, weißt du? Weil ich denke so, der Film hat ja gegen Ende schon viele Schlüsselszenen und ich, mir ist so die Deutung und also ist mir nicht so ganz hundertprozentig bewusst, weißt du? Also was es damit auf sich hat, was mir Nolan damit sagen will, im Grunde auch, weißt du? Aber auch dieses ganze Thema trojanisches Pferd, da wird ja ständig nochmal auch gegen Ende wird ja darauf wieder zurückverwiesen und so, ne? Ja. Also ich spüre dadurch, wie er es inszeniert, dass dieser Teil eine tiefere Bedeutung hat, aber ich habe es noch nicht ganz so gecheckt, auch jetzt nach dem zweiten Mal gucken nicht. Obwohl ich auch sagen würde, meine Experience war folgende, das habe ich dir, glaube ich, auch in der Voice so gesagt, ne? So nach einer halben Stunde dachte ich mir so, geil, der Film, der geht in eine richtige Richtung, es gefällt mir, ne? So irgendwie nach anderthalb Stunden war ich dann aber auch wieder so ein bisschen, oh fuck, ey, das entwickelt sich gar nicht gut. und dann gegen Ende war ich aber dann schon so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Obwohl ich sagen würde, im Großen und Ganzen ist es schon, ist es schon sehr gelungen, was er hier gemacht hat. Also das kann ich schon anerkennen ich sehe das schon und würde das jetzt auch alles nicht allzu negativ bewerten. Ne? Das war so mein erster Kinobesuch. Und dann irgendwie am nächsten Tag, weißt du so, Filme wirken ja so ein bisschen nach. Ja. Und dann hatte ich aber eigentlich auch schon wieder Bock, den nochmal zu gucken, obwohl er 3 Stunden geht und so, ne? Aber ich habe dann schon wieder Bock entwickelt, ich will ihn jetzt nochmal sehen. So einzelne Szenen fand ich schon ziemlich geil. Ich fand es auch sehr stylisch vieles. Also auch so die Rüstung von besonders hier nach der Safdie-Bruder, genau. Agamemnon. Ja. Also auch so dieser ganze Story-Arc, wie er das so sehr subtil und indirekt alles beleuchtet. Weißt du, man sieht ja auch nie sein Gesicht und so. Das fand ich schon alles sehr cool gemacht. Also, und mich hat das auch null gejuckt, dass das so eine Art, fast schon so Science-Fiction-artig aussah zum Teil, ne? Ja, auch diese riesenhaften Typen und so. Das hat mich wirklich, das hat mich null gejuckt alles so, ne?
Ja.
Also der kann das schon sehr stylisch alles rüberbringen, muss ich sagen, ne? Auch wenn es vorher sehr viel Backlash gibt, auch hier die ganze Kontroverse rund um Elliot Page und so, also auch die Darstellung gefiel mir sehr gut, wie die Figur eingebaut ist und so, wie die Figur also überhaupt, dass da Elliot Page drauf gecastet ist und der Figur halt so eine Bühne zu geben und so, ne, auch eben hier ja. als queere als queeren Darsteller und so, ne, das ja. finde ich
alles. Obwohl ich sagen muss, ja. im Deutschen, die Synchronstimme, die war mir ein bisschen, die hat nicht gepasst.
Die leider. Wirkte künstlich irgendwie, ne?
Ja, die hat gar nicht gepasst.
Die wirkte irgendwie so sehr künstlich. Ich weiß nicht, ob es ein Synchronsprecher war, der dann irgendwie so seltsam, vielleicht war es eine Frau, die irgendwie so komisch runtergepitcht wurde, dass es dann wie ein Mann klingen soll oder ja. so, weißt du? Ja. Aber ich will da jetzt keinem zu nahe treten und irgendwas vorwerfen. Vielleicht war es auch eine querer Sprecher, ne? Irgendjemand, Transperson, die da gesprochen hat. Kann auch sein.
Ja, ich weiß nicht, welche Person da gesprochen hat.
Ja.
Aber ich meine, im Endeffekt, Elliot Page, also die Figur hat mich null gestört. Die fand ich cool. Man muss ja sagen, Elliot Page, der ist mittlerweile fast 40, ne? Und der sah
ja.
Also ganz ehrlich, so den 16-Jährigen habe ich ihm jetzt nicht abgekauft, aber so Mitte 20 hätte ich schon geglaubt. So.
Tom Holland?
Ja, Tom Holland sieht halt wie immer aus. Er sieht halt aus wie 19.
Ja.
So, ich finde, seitdem seine Karriere angefangen hat, sieht er gleich aus. So.
Ja, aber hier macht er ja auch eine Wandlung durch, finde ich irgendwie, ne? Bei der Odyssee. Also,
ja, so ein bisschen. Da haben sie halt so ein bisschen an der Frisur gedoktert irgendwie. Ja,
er selbst hat ja gesagt, der Odyssee ist wohl so der letzte Film, in dem er so den Boy spielen wird. Oder wo er der Boy ist, so, ne?
Ja.
Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die Entwicklung seiner Figur, ne? Telemachos, der Sohn von Odysseus. Das spiegelt sich darin auch so ein bisschen wieder. Fand ich ganz gut. Also ich mochte ihn sehr gerne auch in dem Film.
Das ist aber auch so, das ist auch schon so eine Sache, die mich irgendwie so, ich weiß nicht, ob sie mich gestört hat, vielleicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Diese Tatsache, dass du von Odysseus selbst bis zu jedem hinterletzten Knecht, sag ich jetzt einfach mal, so ein Hollywood-Schwergewicht hast.
Ja.
Das hat mich irgendwann so ein bisschen, ja, fast schon rausgerissen, weil ich war dann irgendwann so in diesem Modus so, boah, das ist ja jetzt Mia Goth, woher kenne ich die nochmal? Und das ist Safdie, woher kenne ich den? Und John Bernthal, woher kenne ich den? Das war mir so ein bisschen zu übergewichtig, fast schon der Cast. Ich weiß, dass das bei Nolan-Filmen so üblich ist, ja. Bei Oppenheimer hattest du auch gefühlt 50 Charaktere und jeder davon war mit irgendwem besetzt, den du kennst, bis zu Matthias Schweighöfer.
Ja.
Aber ich glaube, bei so Sandalenfilmen, und da können wir uns auch gleich nochmal über das Genre unterhalten, da finde ich das irgendwie besser, wenn die noch nicht so bekannt sind. Weil sagen wir mal ehrlich, wen kanntest du denn, als du den Herrn der Ringe das erste Mal gesehen hast, wen kanntest du denn davon? Außer jetzt vielleicht einen Ian McKellen so. Du kanntest einen Elijah Wood nicht. Sean Astin kannte man schon, aber die ganzen Hobbits kanntest du nicht. Ja, Orlando Bloom war ein völlig Unbekannter.
Ja.
Den Zwerg hast du auch nicht erkannt, so. Weißt du, was ich meine? Da lenken die Figuren nicht so vom Geschehen ab, also die Darstellenden.
Nee, das ist jetzt eine sehr subjektive, also so ein sehr subjektive Schilderung. Aber ich habe, für mich war das damals so, weiß ich noch, also die hatten alle so Hollywood-Gesichter beim Herr der Ringe-Cast, ja. Wo ich mir so dachte, ah krass, ey, die, also weißt du so, mich hat keiner der aus dem Cast, zumindest erinnere ich mich so an meine, weißt du so war meine Wahrnehmung damals, dass ich dachte, keiner von denen wirkt auf mich so, als wären das irgendwie neu gecastete Niemande, sondern die konnten es ja. Also es waren ja professionelle Schauspieler und keine Ahnung warum, meine Erinnerung kann auch voll falsch sein, dass ich ein paar von den Darstellern eventuell schon kannte, also so, wobei ich weiß noch, ich habe ein paar Jahre nach der Herr der Ringe so diesen Aha-Moment gehabt, so, Gandalf ist ja Magneto. Weißt du, weil die Filme in etwa gleich auch rauskamen zu der Zeit. Ich habe beide im Kino gesehen und dann war das für mich so, ach krass, stimmt, das ist ja Magneto, ist ja derselbe Darsteller. Oder Elrond ist der gleiche wie Agent Smith aus Matrix, so, weißt du, das war auch so ein Aha-Moment, wenn man das irgendwie so gecheckt hat. Aber es kann auch was mit der Wahrnehmung und mit der Erinnerung.
Der Cast ist auch krass, aber Weißt du, ich habe jetzt, wenn ich mir den Film angucke, sehe ich trotzdem die Figuren und nicht so Matt Damon und Tom Holland und Anne Hathaway und Zendaya und Lupita Nyong'o und Robert Pattinson und Charlize Theron und John Bernthal.
Und John Bernthal, so, ja.
Ja, das ist, aber wie gesagt, das möchte ich mir jetzt auch gar nicht wirklich anlassen. Ich weiß halt, dass Nolan das macht und dass die alle Schlange stehen, um einmal mit ihm arbeiten zu dürfen.
Ja, fand ich hier aber auch nicht so, also die Schauspieler, die ich nenne es jetzt mal den Star-Appeal, wenn du das meinst. Der Star-Appeal überschattet die Figur, ne? Kann das das sein? Ja, okay. Das Gefühl,
weil der Ring ist, habe ich das nicht so. Ja.
Okay, das hatte ich hier aber auch nicht, würde ich sagen.
Ach so, ja. Okay.
Ja, weil ich finde alle haben sich auch ihrer Rolle untergeordnet. Selbst eine Charlize Theron, die ja schon so eine, also sie ist schon so eine Lichtgestalt, würde ich sagen. Also sie ist ja auch so, weißt du, sie ist ja halt so. Ja, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich, ja, nee, komm, ich sag das nicht, das ist, glaube ich, sexistisch, wenn ich sage, ja, weil sie so immer sehr jung geblieben und so ultraschön ist irgendwie, ne, aber das soll sie ja auch sein in dem Film, ne, sie spielt ja die Calypso, ist auch verführt und so, ne, und,
ja. Und, ja, aber gut, das ist ja jetzt nicht sexistisch zu sagen, dass man eine normschöne Frau oder sogar übernormschön in diese Rolle gecastet
hat. Ja, aber eine Charlize Theron ist schon so eine, weißt du, wenn sie auf dem roten Teppich ist und so, dann sticht sie halt einfach jedem ins Auge wahrscheinlich, ne?
Ja, klar, so sicherlich. Halt.
Aber, ja.
Aber ich muss sagen, und damit können wir jetzt schon fast auch mal zu einem der Punkte kommen, die du hier aufgeschrieben hast.
Warte, ganz kurz noch Cast, wenn ich merkst du, ich wollte nur kurz noch diese Figur Mentor, erinnerst du dich an den, der mit Tom Holland unterwegs ist? Dieser bärtige
Mentor.
Mentor heißt er, glaube ich. Der ihn ja auch trainiert und der die ganze Zeit an seiner Seite ist.
Ah, ja.
Dieser bärtige, das hatte ich jetzt nur noch gelesen, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du es gezockt hast, God of War. Das ist ja Ryan Hurst und Ryan Hurst war als God of War, als Kratos gecastet. Ja. Und der hat sich jetzt verletzt bei den Dreharbeiten und wird ausgetauscht. Das hatte ich jetzt.
Das habe ich gelesen,
ja. Genau. Und das ist gerade der Typ auch, der hier so prominent in der Odyssee. Bitter, ey.
Ja. Der hat sich, glaube ich, irgendwie einen Arm gebrochen oder eine Elle, irgendwie sowas war da. Irgendwas mit dem Arm, glaube ich.
Auf jeden Fall wird er ausgetauscht, ne? Das ist schon schade.
Das ist schon heftig, dass er da einfach raus ist.
Und er war, falls du dich erinnerst, Ryan Hurst ist der Typ bei Der Soldat James Ryan, der hat so ein weggesprengtes Ohr und dann sind die schon sehr verzweifelt auf der Suche nach James Ryan.
Ach, das ist der.
Und er kann nicht so gut hören und dann schreiben sie es so auf, weißt du? Und er ist der Erste, der James Ryan auch wirklich irgendwo gesehen hat.
Ach ja.
Und das krass, ist der Typ, ist Ryan Hurst, genau, ja.
Ach krass. Ey, ohne Scheiße, man checkt das gar nicht, aber James Ryan, Saving Private Ryan hat so einen krassen Cast, ey.
Hat so einen krassen Cast, ja.
Voll, ey.
Ja, nach wie vor.
In so einer übelsten Nebenrolle hast du auf einmal Paul Giamatti und Bryan Cranston da rumhüpfen. Ja. Das ist so krass, ey. Ja.
Ted
Danson.
Ja,
gut. Ted Danson, ja. Matt Damon natürlich, wo wir wieder beim Thema sind.
Ja, seine erste Rolle. Ja, siehst du, da ist Matt Damon und Ryan Hurst, kennen sich auch schon von Private Ryan, theoretisch, ja. Oder waren da im selben Film, ja. Naja, das sind so die kleinen, lustigen, netten Querverweise. Du hattest einen Punkt, wolltest eben eine schöne Überleitung machen, glaube ich. Ich habe dir reingegrätscht.
Nee, alles gut, passt immer noch. Wir waren jetzt beim Cast und also ich habe schon gesagt, der Cast ist für mich so ein bisschen zu prominent. Du findest das gar nicht. Sehe ich auch ein, das Argument, aber ich finde auch generell, der Film ist, also dafür, dass er so ein Epos ist, schon irgendwie hat er schon fast so ein bisschen ein Understatement. So die könnten total auf die Kacke hauen, aber machen sie nicht.
Nee.
So, weißt du, zum Beispiel bei der Schlacht von Troja, das sehen wir immer mal wieder kurz, da werden Gebäude in die Luft gesprengt und wir wissen ja alle, dass Nolan Computereffekte nicht mag, deswegen werden sie es wahrscheinlich tatsächlich getan haben. Und da wirkt alles plastisch und echt und so. Aber du hast da halt nicht wie in den Sandalenfilmen von vor 70 Jahren irgendwie 20.000, 30.000 Komparsen rumspringen, sondern halt vielleicht mal 50 Leute, 100 Leute Maximum.
Ja.
Und so ist der Film irgendwie immer so. Ich finde, Nolan hat so diesen Take gehabt, das so ein bisschen realistischer verfilmen zu wollen. So im Sinne, so wie hätte das vielleicht sein können, wenn es wirklich passiert wäre. Ja, so.
Denk ich auch. Der Rahmen ist viel kleiner, nicht so vom Scale, ja, was den Scale betrifft, sowohl die Größe von irgendwelchen Städten oder von irgendwelchen Dörfern, und das zieht sich ja durch den ganzen Film, auch was die Beleuchtung angeht, ne? Die hatten es nicht taghell überall, außer da kam Tageslicht rein. Aber wenn du es nicht, das meiste war halt einfach Licht von irgendwelchen Fackeln oder so, ne?
Ja, und dann, mein Eindruck war auch, die haben sehr viel mit natürlichem Licht gefilmt.
Denke ich auch. Ja, ja. Und dann ist das halt auch so, dass das, weißt du, so, es war halt nicht alles so prunkvoll und schön ausgestaltet und verziert, sondern es war alles sehr praktisch, ne? Und ja, so denke ich auch den Scale, was eben diese Städte angeht und eben auch was die Menschenanzahl angeht, in einem großen Teil. Und also eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben, oder zum zweiten Mal auch ist mir das wieder sehr, dass da, glaube ich, sehr viele Statisten am Set waren, war unter anderem eben diese Szene mit Troja. Aber wo es noch viel mehr war, war nachher, wo sie in Eden sind, nicht Eden, im Hades, ne, also was ja quasi so die Unterwelt oder die, wenn sie dann fliehen vor diesen Untoten, sag ich mal, ne,
also sie auf das Schiff zustürmen,
ja, da sind schon auch sehr viele, die da rennen, ne, und ich gehe auch mal stark davon aus, dass das alles Statisten sind und in Camera passiert ist, sozusagen,
ja,
ne?
Ja, davon gehe ich aus, ja.
Aber du hast eben schon den Namen genannt, ne, oder hast es schon gesagt, den Begriff Sandalenfilm. Ich habe ja das Gefühl, oder meine Beobachtung ist schon die, dass dieser Film mehr mit einem alten Sandalenfilm gemeint hat, als mit einem modernen Blockbuster irgendwie oder Fantasy-Blockbuster so, ne? Sondern handgemachte Special Effects, alles auf Film gedreht, sehr dialoglastig, weißt du so, und
vor allen Dingen haben sie mal irgendwo gedreht, nicht nur im Studio vom Greenscreen.
Ja, das.
Ja, ja. Das siehst du auch.
Das sieht man auch. Es wirkt alles so echt und greifbar und keine künstlichen Backgrounds und so, weißt du? Nichts, da ist nichts vor irgendeinem Greenscreen. Das finde ich.
Nee.
Das wird auch, allein dieser kleine Punkt wird auch viel zu wenig gewürdigt, glaube ich.
Total, ja, ja. Total.
Das fällt auch viel zu wenig Leuten auf, dass es,
ja,
dass es nicht im Volume, nicht vor Greenscreen oder sonst irgendwas, sondern es ist alles sehr on Location gehalten. Und
die haben wirklich in irgendwelchen Holzjollen vor irgendeiner Küste gedreht. Ja, ja,
das sieht man aber auch. Finde ich richtig gut. Also
dadurch fühlt sich der Film so greifbar und real an. So, weißt du, ich habe dem Film jetzt relativ wenig gegeben, nur 3,5 Sterne, glaube ich. Oder ich glaube 3,5, ja. Und auf jeden Fall 1,5 davon mindestens ging noch auf diesen ganzen Aufwand, den die da betrieben haben. Weil ich finde, auch das darf man bei einem Film und bei der Kritik und bei der Bewertung dieses Films würdigen, ja. Ich meine, das hört ja nicht auf damit, dass sie vor Ort gedreht haben, ja. Nolan und seine Leute da, die haben ja extra nochmal die IMAX-Technologie weiterentwickelt. Wir wissen das. Ich weiß nicht, ob das alle Menschen da draußen auch wissen, du konntest ja bisher mit IMAX-Kameras nie keinen ganzen Film drehen, weil diese Dinger, diese Mühlen waren viel zu laut, um zum Beispiel Dialoge damit aufzeichnen zu können.
Ja.
Und dafür haben sie dann extra so neue Gehäuse entwickelt, wo die Kameras dann reinkamen, damit man diesen Krach eben nicht hören konnte und auch so ein bisschen den Ton angeln konnte, ohne halt dieses Geschnatter dazwischen. So. Das muss man alles würdigen, ganz ehrlich. Das ist mit ganz, ganz viel Liebe gemacht worden und ich würde fast behaupten, dass das wahrscheinlich der aufwendigste Dreh ist, den Nolan bisher hatte.
Ich denke auch, ein sehr wohlüberlegter Dreh.
Total.
Das erklärt auch so ein bisschen, warum es oftmals Szenen gibt, in der ein oder andere Charakter vielleicht out of focus ist, also wo die Schärfe nicht ganz getroffen war, weißt du?
Das ist mir halt so aufgefallen. Ne,
weil sie sich genau überlegt haben, okay, wir nehmen den Take jetzt oder wir müssen jetzt eine halbe Stunde lang einen neuen Film, den alten belichteten Film rausholen, den neuen Film reintun. Das dauert vielleicht alles auch ein bisschen, weißt du? Und dann hast du auch wieder nur wenige Minuten, in denen du auf diesem Film aufzeichnen kannst. Also wirklich Film, ne?
Ja. Wie hat dir das so gefallen, dass sie so kleine Fehlerchen in Anführungszeichen drin gelassen haben?
Ja, man ist es halt nicht so gewohnt, ne? Du erinnerst dich vielleicht an diese Szene ganz am Ende, wo es schon kurz vor Showdown ist oder im Showdown. Da gibt es so eine Schärfeverlagerung von Robert Pattinson auf seinen auf seinen Mitfreier, der da auch sehr prominent versucht, Tom Holland an seinem Stuhl zu sägen.
Ja.
Da gibt es so eine Schärfeverlagerung, da treffen sie die Schärfe ja überhaupt nicht. Da ist er ja komplett out of focus. Aber sie haben diesen Take trotzdem genommen, weil, ja. Also entweder wirklich wegen dieser krassen Limitierung oder weil sich Nolan diese Kunstfreiheit rausgenommen hat. Der guckt das ja alles auf seinem kleinen Mini-Monitor, ne? Mhm. Und hat sich dann vielleicht gedacht, okay, passt so. Das ist der beste Take, da trifft, ist die Schärfe nicht getroffen, aber wir nehmen es trotzdem. Weißt du, bevor wir jetzt das ganze Ding nochmal neu drehen müssen. Ja. Und ja, finde ich mutig, das so zu machen. Also, ja, ab und zu war auch die Schärfe im Gesicht nicht ganz da, in so Dialogszenen. Da finde ich es aber auch nicht so schlimm. Also da sieht man aber, wie offenblendig die gedreht haben, dass du, wenn du die Nasenspitze nicht triffst oder das Auge nicht triffst von der Schärfe, dass die Schärfe dann gleich schon erst nur auf dem Haaransatz vorne ist oder so, weißt du? Und da sieht man mal,
Das ist ja genau das, was ich immer so gerne kritisiert habe bei Zack Snyder inzwischen. Das ist ja unerträglich bei dem. Aber hier fand ich es noch in einem okayen Rahmen. Es gab so eine Szene auch, da hatten sie, glaube ich, das war auch ein relativ naher Schuss auf das Gesicht von Anne Hathaway, glaube ich. Und da hattest du so im Hintergrund so ein Fenster. Und das ist die ganze Zeit so hin und her gesprungen mit der Schärfe. Da ist mir das dann auch aufgefallen, irgendwann ganz krass. Aber ich muss sagen, das kann ich schon verzeihen, weil ganz ehrlich, das ist jetzt der erste Film, den sie so auf diese Art und Weise gedreht haben.
Ja.
Und hinter der Kamera saß jetzt auch kein Anfänger, sondern heute von heute mal.
Ja.
Und nicht irgendwie Zack Snyder, der glaubt, man kann sich einen Kameramann sparen. Und deswegen denke ich mir, ja, geschenkt, ganz ehrlich.
Beim nächsten Mal
kriegen sie es besser hin.
Bei Zack Snyder kam halt noch dazu, dass da sehr viel bewegte Kamera war. Auch in Dialogszenen, die dann sehr geschwommen ist, weißt du so, ne?
Ja, ja.
Und wenn du dann kurz ein bisschen zu weit dich nach hinten bewegst, bist du out of focus. Wenn du ein bisschen zu weit vorne bist, bist du out of focus, weißt du?
Ja.
Und hier hatten sie es ja auf dem Stativ stehen, Schärfe eingestellt, vielleicht ein bisschen nachjustiert, je nachdem, ob sich die Person vorne so bewegt. Aber ich glaube, das ist schon, da haben sie also schon das Beste rausgeholt, sehr also da waren schon Leute mit viel Erfahrung und viel Können am Werk, ne?
Natürlich.
Und dieses Fokuspullen, das ist auch gar nicht so leicht, weißt du? Besonders wenn du sehr offenblendig unterwegs bist, ne? Also
ja,
das ist schon nicht also ohne.
Da gibt es kein Vertun, die hatten auch schon, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, die Besten der Besten der Besten am Start, aber auf jeden Fall Leute, die wussten, was sie tun.
Ja. Und ich glaube, der Kreis an Leuten, die mit IMAX-Kameras vertraut sind, ist auch nicht so groß. Ich erinnere mich, Nolan hatte ja Probleme bei Dunkirk überhaupt einen Kameramann zu finden, der mit IMAX-Kameras in Wasserszenen Erfahrungen hatte. Also auf dem Wasser oder im Wasser zu drehen. Und da war der Einzige, der da überhaupt irgendwie verfügbar war, war heute von heute mal. Und deshalb ist ja auch die bis heute bestehende Zusammenarbeit dadurch entstanden, so, ne? Weil sie sich eben einfach so, ich brauche jemanden, der das kann, und er war der Einzige, und seitdem,
Obwohl er tatsächlich auch schon bei Interstellar der Kameramann war.
Ah, echt?
Aber gut, auch da gab es ja die Szene auf diesem Wasserplaneten da. Vielleicht haben sie auch da schon
drehen müssen. Vielleicht war es Interstellar und ich verwechsel's gerade, ja.
Mag sein, gut, bei Dunkirk gab es ja auch so Shots am Strand.
Ja. Aber dann dann war es wahrscheinlich Interstellar und nicht Dunkirk, ja.
Ja. Das kann gewesen sein, dass es genau diese Szene da war. Ja, aber wirklich, wirklich krass, ne?
Ich habe jetzt aber gut, ja.
Ich
habe jetzt bei dir noch nicht ganz, wie war es denn für dich? Weil ich hab jetzt extra drauf gewartet, hab dich nicht extra nochmal gefragt, wie hast denn du so, wie ist denn dein Gesamtbild des Films?
Ja, also ich saß mit meiner Freundin im Kino und wir haben beide danach irgendwie gesagt, dass das ein Epos war. Jetzt haben wir schon wieder die Genrefrage nicht geklärt.
Doch, ich habe hier unten noch drei Fragen, die finde ich, die machen wir ganz zum Schluss gleich.
Die machen wir ganz zum Schluss, dann machen wir das. Ja, ich saß mit Hanna im Kino und wir kamen beide da raus und sagten, ja, das ist schon ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis, definitiv episch und so. Aber uns hat leider so ein bisschen, also die Figuren haben uns kalt gelassen, das ist auch das, was wir hier als nächstes schon auf dem Zettel stehen haben. So Nolans Stärken, aber auch Schwächen kommen in diesem Film so ein bisschen raus. Also die Figuren sind leider so ein bisschen blass geblieben. Das kennt man von Nolan leider.
Ja.
Und mir persönlich hat so ein bisschen der rote Faden durch den Film gefehlt, weil ich hatte manchmal das Gefühl, dass da Szenen einfach nur passiert sind, weil sie passieren mussten, aber die haben keinen Einfluss auf das weitere Geschehnis gehabt. Was ist zum Beispiel mit dieser Szene, die du gerade schon angesprochen hast? Da stehen sie auf einmal so Rittern gegenüber, die irgendwie 3 Meter hoch sind, die alle angerannt kommen, weil irgend so ein Kind da schreit. Aber danach, ja, das kommt danach nie wieder zur Sprache. Ebenso wenig leider die Szene mit dem Zyklopen. So, weißt du, das sind Dinge, die passieren halt so. Ja, ich meine, wir kennen das von der Heldenreise.
Ja.
Das heißt ja nicht umsonst die Odyssee des Drehbuchautors, dieses Buch von Christopher Vogler. Aber das hat sich für mich leider, da hat sich kein so richtiger roter Faden für mich eingestellt. Das fand ich wahnsinnig schade, weil der Film hätte vielleicht noch viel besser sein können. Ich sage jetzt nicht, dass ich den Film scheiße fand, aber ich fand den dadurch dann leider am Ende nur okay.
Das ist aber, glaube ich, auch, das ist aber auch die Essenz der Odyssee. Du hast es ja selber schon gesagt, das ist, das sind Stationen, die Odysseus mit seiner Crew da abklappert.
Genau.
Und das bleibt einfach so kontextlos stehen. Ich habe damit kein Problem gehabt, weil ich wusste, dass das kommt.
Ich wusste es halt nicht. Ich habe das Buch nie, oder ich habe diese Saga nie gelesen.
Ich kenne halt auch nur die eine Verfilmung mit Armand Assante. Und die Outline ist ziemlich genau die gleiche. Genauso wie mit dem Höhepunkt oder mit dem Showdown, dem Payoff am Ende, ne, mit dem Bogen und so. Das war für mich alles... War mir schon bewusst, als das schon so ein bisschen angedeutet wurde gegen Anfang des Films, ne, mit seiner Jagd und wie er den Kids zeigt,
wie man den Bogen
spannt. Da dachte ich schon so, okay, dann wird das nochmal aufgegriffen.
Tschekhovs Waffe,
Und trotzdem, was wollte ich sagen? Ach so, also, wie gesagt, ich. Es ist wahrscheinlich schade, dass Leute mehr davon
erwartet haben.
Also, dass Leute, die schon eine andere Inkarnation dieser Geschichte kennen, dass die dann wahrscheinlich sich mehr so auf diese losen Stationen, die er so abklappert. Es gibt ja noch viel mehr, ne? Es gibt ja noch mehr Stationen, die er eigentlich abgeklappert hat. Und man könnte auch sagen, klar, Nolan hätte auch mit mehr CGI irgendwie ein großes Wassermonster inszenieren können oder eben dieses, ich glaube, dieses, was nach diesem Strudel, was da kommt, ne, dieses, ich glaube, das ist ja auch die, ist es die Medusa oder dieses mehrköpfige, wie heißt denn dieses Monster, was, wenn du den Kopf abschlägst, dass da ein neuer Kopf nachwächst, ne?
Das haben wir schon mal geklärt, aber wie heißt das denn
aber? Ja, es ist nicht Medusa, es ist aber eins dieser griechischen Mythologie, eins dieser Fabelwesen auf jeden Fall.
Die Hydra,
genau. Ich meine, das wäre die Hydra gewesen.
Ich glaube auch, dass sie das gewesen sein
soll. Ja. Und das ist halt, das war halt in dieser anderen Verfilmung, die ich kannte, da war das halt 90er Jahre Fernseh-CGI. Da kannst du dir vorstellen, wie schlecht das war. Aber hier ist es halt viel so auf einem Nolan-Art viel authentischer, ne, oder viel homogener für den Rest des Films.
Das ist auch das, was ich gerade sagte, dass der Film trotz seiner Epik so ein gewisses Understatement hat, weißt du, weil auch der Zyklop, da haben sie sich jetzt nicht irgendwie versucht, den besonders fantastisch aussehen zu lassen, also mythisch. So, der sah einfach sehr, sehr irdisch aus, finde ich. Der hätte so existieren können, wenn es das denn gäbe. So. Ich frage mich tatsächlich, wie sie das gemacht haben, weil ich glaube, also da müssen sie eigentlich so ein bisschen wenigstens irgendwas mit CGI gemacht haben.
Ja.
Es sei denn, sie haben da wirklich einfach einen Typen hingesetzt, den ein bisschen grau angemalt und dem so ein Auge aufgeklebt.
Mit Perspektive und vielleicht
dann auch. Dann irgendwie mit Perspektiven gearbeitet, genau. Ja,
auch das.
Und Puppen und so, aber.
Auch das, aber eventuell auch vielleicht ihn einfach vor Greenscreen gedreht und dann kannst du den so ausschneiden und da reinsetzen. Ja, ja. Also, aber
es sah so haptisch aus.
Genau. Und Hauptsache, es ist in Camera geschehen, ne? Und nicht, also da ist, glaube ich, kein Zyklop, der irgendwie komplett ein 3D-Modell irgendwie am Computer entstanden. Das glaube ich auch nicht. Ich meine, ich hätte auch mal was gesehen von dieser großen Hand. Wenn sie dann aus der Höhle fliehen, ne, und dann hängt ja diese Hand so da drüber und dann huschen sie ja so darunter durch und ich glaube, die Hand ist auch ein großes Modell gewesen quasi, ne?
Mhm. Ja.
Ja, weil das kannst du einfach alles in Kamera erstellen, ne? Das
ja.
Ist ja kein Thema, so ein Prop zu haben, so eine große mechanische Hand und dann baust du die da auf und kannst die ein bisschen bewegen und dann reicht das ja schon. Ich glaube auch dieser Teil, ne, mit der Höhle, ich meine, das wäre alles in Deutschland gedreht worden, an der Ostsee, wenn mich
nicht alles täuscht. An der Ostsee, genau, ja. Übrigens, ey, also ich wir sind ja sonst nicht so Team-Spoiler, aber komm schon, dieses Scheißbuch ist 3000 Jahre alt. Also die Stelle, wo sie dem Zyklopen dann diesen Pfeil ins Auge schießen, Alter, dieser markerschütternde Stein, ich habe mir irgendwann die Ohren zugehalten, Alter. Wie war das denn in Leonberg? Jetzt erzähl mal endlich.
Die
größte Leinwand der Welt, Leute.
Ich habe schon damit gerechnet. Es gab natürlich einen kleinen Trailer, der auch nochmal darauf anspielt. Also so ein Dude, der dann oben am Ende der Leinwand runterhängt, so eine Art Moderator. Der dann
ist das, kurz, das mit dem Flugzeug?
Das ist das mit dem Flugzeug, genau. Und das fand ich auch sehr cool, der dann kurz so den Rahmen, auf der Leinwand wird dann so der Rahmen von einem 16-Zoll-Fernseher gezeigt, 60-Zoll-Fernseher, und dann sagt er so, ey, durch euren Fernseher zu Hause passt wahrscheinlich irgendwie ein Kühlschrank durch. Dann zeigen sie so im Vergleich eine normale Kinoleinwand, da passt dann ein Güterzug durch. Und dann hat er gemeint, so, ja, durch unsere Leinwand passt einfach irgendwie eine 747 durch, so, ne? Und dann fliegt halt ein Flugzeug, und dann bist du halt schon so voll drin. Weil ich bin von oben in den Saal reingekommen und dann merkst du so den Scale gar nicht so richtig und die Größe. Erst als ich so während des Films, ich meine, ich kannte ihn schon, da bin ich einmal auf Toilette gegangen, dann bin ich so runter, die Treppe runter, und das ist ja ein riesiges Auditorium, ne, wo du sehr steil eine Treppe runter gehst. Erst als ich unten an der Leinwand stand, als der Film lief, da war ich erst so, what the fuck, wie groß. auch als ich nachher am Gebäude entlang gegangen bin, hab ich da so hochgeguckt, dachte so, krass, hier hinter ist die Leinwand, ne? Genau an der Stelle, weil das war genau dort. Und ich muss schon sagen, also das ist schon auch wie ich saß, erstmal das gesamte IMAX-Format, ne, komplett ausgefüllt, ohne Maskierung. Das fand ich schon sehr großartig. Die Schärfe. Es gab die Szene, die du eben gemeint hast, ne, glaube ich, wo Anne Hathaway sich mit Robert Pattinson an diesem Webstuhl unterhält. Und der linke Teil des Bildes ist komplett im Dunkeln, im Schatten. Und ganz rechts hast du so einen Bereich, der ist, da ist das Fenster. Genau. Und das, ich weiß nicht, ich habe das im Kino noch nie so krass beobachtet, dass nur der Bereich, das Licht, was dann von der Leinwand reflektiert wurde, das ist aufs Publikum gefallen und nur der Bereich vom Publikum war dann auch erhellt. Also ich habe so nach rechts in den Raum geguckt und habe eine ziemlich eindeutige, weißt du, so Abgrenzung gesehen. Und das fand ich schon sehr krass, dass das so hell und klar erleuchtet war und reflektiert wurde, das Licht. Aber ich glaube, ich hätte auf dieser Leinwand, weil das ist so auch ein bisschen Schwachpunkt des Films, audiovisuell ist der natürlich schon sehr gut, aber er ist anders gut halt, ne? Es ist halt, ja, jetzt nicht mit Oppenheimer will ich es nicht vergleichen. Ich überlege gerade, ja, wenn ich so ein F1 oder so vielleicht da drin gesehen hätte. Oder ein Star Wars oder irgendwie, ein Star Wars vielleicht, was waren denn? Ja, oder so ein Avatar. Das hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr so als Technik-Nerd, wo mehr so, weißt du, so mechanische Soundeffekte drin vorkommen. Weißt du, was mit Explosionen, mit vielen visuellen Effekten auch. Das hätte ich, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen anders genossen, ne? Aber so im Großen und Ganzen ist es schon Besuch wert, das muss man schon sagen.
Ja, also, war ein geiles Erlebnis.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber das ist halt, weil wir ja gerade bei dem Punkt waren, ne? Inszenierung und auch so Emotionen und Ich glaube, vieles in dem Film ordnet sich natürlich diesem Production Value, diesem Standard, das alles auf IMAX-Film zu drehen, ist halt vieles dem untergeordnet, ne? Und Christopher Nolan ist ja eh so ein sehr analoger Typ, ne? Der ist ja selber gar nicht so digital, der hat ja kein E-Mail, der hat kein Smartphone. er hat diesen alten Funkmonitor, den er nutzt. Das ist ja noch nicht mal professionelle Filmtechnik. Er hat irgendwie so einen alten Funkmonitor, den er am Set nutzt, wo er das Bild mit abnimmt, ne?
Ja.
Und hat er jetzt auch in einem Interview erzählt, dass er seine E-Mails werden alle ausgedruckt. Er kriegt die ausgedruckt vorgelegt. dass er das gar nicht, also er nutzt keine Computer oder so. Hat halt auch irgendwie so ein Flipphone, so ein altes, wenn er auf Reisen geht. Ich glaube, der hat noch nicht mal ein Handy dabei in der Regel. Ja, also er ist schon der Nerd unter den Nerds. Weißt du, dich selber für cool hältst, weil du eine Laserdisc-Sammlung hast oder eine VHS-Sammlung, so ein Christopher Nolan, weißt du, so der packt dann halt irgendwelche alten Filmformate aus und also Filmformate und dreht dann da drauf, weißt du, weil, also IMAX ist ja jetzt auch nicht so, vor allem auf Film, das ist halt schon eine sehr nerdige Angelegenheit, das so machen zu wollen und das so zu machen, ne?
Ja, das, ja, doch schon. Aber ich finde irgendwie, zu dem Film passte das jetzt auf jeden Fall.
Total. Ja, total. Also deshalb, ne, wie ich schon gesagt habe, das ist mehr so ein, ja, meiner Meinung nach hat er schon viel mit so einem Sandalen, so einem Oldschool-Sandalen-Film gemein, wie, keine Ahnung, Cleopatra, Ben Hur oder so, als mit einem modernen Blockbuster, ne? Aber hier die Frage an dich, den Arthouse Otto, ist das, hast du da ein Arthouse-Feeling bei dem Film gehabt?
Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Nee, weil ich finde, Arthouse zeichnet sich ja meistens dadurch aus, dass es eher so um den Mikrokosmos geht. Ja, also es geht um eine Figur oder es geht um eine Familie und nie so um das große Ganze. Ich meine, in dem Film, okay, geht es jetzt auch nur darum, dass er zu seiner Frau zurückkommt im Grunde. Aber ich finde, der Scale war für so Arthouse-y schon wieder zu groß. Selbst wenn er es ein bisschen untertriebener war, sag ich mal, als bei den alten Sandalenfilmen oder als bei so einem Richard Attenborough, so ein Gandhi mit, weiß ich nicht, 300.000 Statisten oder was sie da hatten, um die Beerdigungsszene da, die Beisetzung von Gandhi zu filmen. Dafür war der Scale zu hoch und dafür war mir der Film auch zu plotgetrieben statt charaktergetrieben, weil meiner Meinung nach gab es da durch die Charaktere wenig emotionale Höhepunkte. Es hat kaum überhaupt eine Charakterentwicklung stattgefunden. Das mag, wie gesagt, auch an der Art der Erzählung liegen und dass es damals, als das niedergeschrieben worden ist von Homer, eher so um das Spektakel und die Erzählung ging, als darum, ja, was hat die Figur jetzt daraus gelernt oder was muss sie lernen, so, weißt du? Es geht ja nur um die Heldenreise geht es und nicht um die Charakterreise im Inneren. Deswegen würde ich den tatsächlich in die Epos-Ecke stecken. Und du?
Auch, also was das Genre angeht, ja?
Ja, ist für mich ein Epos, ja. So ein Sandalen-Epos.
Ja, ich habe tatsächlich, ich hab's, ich meine, ich habe jetzt eben ihn die ganze Zeit, was ich mit Sandalenfilm oder Epos, wenn ich das jetzt so gesagt habe, dann meinte ich nicht das Genre, sondern eher so die Art, wie man Filme macht, weißt du so, dass es eher so die Art ist, wie es vor 50, 60, 70 Jahren gemacht wurde, ne? Stanley Kubrick, der hat ja Spartacus mit Kirk Douglas hat er gemacht. Das ist ja der einzige Film, oder ich meine schon, der einzige Film, den er so als Auftrag gemacht hat, den er sich nicht selber ausgesucht hat, wo auch das Drehbuch nicht geschrieben hat, Spartacus mit Kirk Douglas auch, ist eher die Geschichte eines Sklaven, ne, der dann sich auflehnt und so, ne, und dann from Zero to Hero, die Geschichte auch, also nicht ähnlich, aber so, jetzt habe ich den Punkt verloren, was ich sagen wollte, genau, also die Art, wie der Film gemacht wurde halt, ne, so die handwerklichen Kniffe und die Mittel halt auch, ne, sich zu limitieren und zu sagen, ich arbeite jetzt nun mal nicht mit viel Special Effects oder computergenerierten Special Effects, nur da, wo es nicht anders geht, ne? Und ansonsten hätte ich halt also ganz klar eher so in Richtung Fantasy, ne, gedacht. Das ist eher so eine Art Fantasy.
Ja, Fantasy, doch, das passt schon, ja. So eine fantastische Geschichte.
Ja.
Ja, doch.
Und ich gucke jetzt mal ganz kurz, was sagt hier Abenteuer episch, Action episch, Dark Fantasy, Fantasy Epos, Meeresabenteuer. Das schreiben sie. Meeresabenteuer. Das schreiben sie jetzt halt bei IMDb zum Beispiel. Epic Adventure. Ja. Dark Fantasy ist natürlich auch spannend, ja. Also ich muss schon sagen, du hast es auch eben noch gesagt, ne, emotional hat er nicht viel zu bieten. Es gab eine Szene, an der plötzlich so bei mir ein bisschen innerlich sich was getan hat. Die möchte ich jetzt aber nicht verraten. Aber es war tatsächlich schon sehr gegen Ende, wenn da zwei Figuren aufeinandertreffen zum ersten Mal und eine Figur dann feststellt, mit wem sie da wirklich spricht. Da hat es dann so ein bisschen innerlich in mir was gemacht, aber nee, da war ja noch nicht mal irgendein nicht mal irgendein Gag mit drin, ne, in dem Film. Also nichts, keine einzige Szene, wo man sagen würde, hahaha, das war ja lustig jetzt irgendwie, ne? Cooler Spruch oder so. Kein One-Liner, kein Comic Relief in irgendeiner Weise.
Ich glaube, ich habe sogar ein, zweimal lachen müssen, aber ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wo das war, ja.
Es gab so eine Szene, aber ich muss schon sagen, also der fing schon echt gut für mich an, also auch so wie Nolan seine Erzählstränge verschachtelt, ne, mit Rückblenden und so, das ist mir dann irgendwann bewusst geworden, mitten im Film, so nach einer halben Stunde dachte ich so, ah krass, wir sind ja schon mitten in der Verschachtelung drin jetzt und also sprich, dass du eine Rückblende hast und in der Rückblende erzählt jemand irgendwas aus der Vergangenheit, weißt du so, ne? Und dann gibt es da drin nochmal eine Rückblende und das kann Nolan halt echt gut. Und er kann es halt echt gut, dass diese ganzen Stränge dann am Ende wieder zusammenlaufen, ne? Ja.
Aber ich muss sagen, trotzdem so was vielleicht der unkomplizierteste Nolan-Film jemals.
Unkompliziert, okay.
Ja, also was die Verschachtelung angeht, das ist ja jetzt kein Vergleich zu Inception oder Tenet oder so.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Tenet ist komplett rückwärts irgendwie gedreht worden.
Ja, ja, also das, da wird schon relativ geradlinig erzählt mit so Rückblenden, sag ich mal.
Also, jetzt darauf.
Aber smooth wie immer, das stimmt, ja.
Smooth schon, ja. Auch, also jetzt darauf aufbauend, was wir gerade besprochen haben, findest du, der Film ist so fürs Mainstream-Publikum? Kann damit ein 16-jähriger Kevin irgendwie was mit anfangen?
Finde ich jetzt nicht. Also alleine schon deshalb nicht, weil der Film sich seine Zeit lässt und alles so über 2,5 Stunden. Ich glaube kaum, dass die meisten Leute da Spaß dran haben, weil ich weiß nicht warum, aber Leute haben kein Problem damit, zu Hause eine ganze Staffel am Stück durchzubingen, aber sich 3 Stunden für einen Film ins Kino zu setzen, finden die meisten schon zum Brechen. Was interessant ist, weil dafür läuft der Film ziemlich krass. In London ist jede IMAX-Vorstellung bis in den September hinein ausverkauft.
Ja.
Auch bei uns in der Lichtburg rennen die uns da wirklich regelmäßig den Saal ein für. Also da sind Verkaufszahlen, die sind auch nicht von schlechten Eltern.
Ja, hier sind jetzt noch keine aktualisierten Zahlen, aber weltweit steht er gerade immer noch bei 263 Millionen. Ich glaube, nach dem nächsten Wochenende gibt es da nochmal einen Push.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, der Film ist jetzt seit Donnerstag im Kino.
Ja, ja.
Seit einer halben Woche, fast einer Woche erst im Grunde.
Also
seit einer Woche jetzt, klar.
Ja, ich muss ja sagen, ich war in der 19 Uhr Vorstellung erstmal, ne? Und ich habe da einige Kevins in der Vorstellung gehabt, ne? und so gefühlt ein paar Chantals. Es kamen auch welche zu spät, da hat dann das Gegacker und das Gelache nicht aufgehört, bis sie sich hingesetzt haben. Das hat mich auch ein bisschen genervt.
Voll.
Aber Ich glaube, die Leute erwarten so bei den Postern, bei den Trailern eventuell ein bisschen sowas wie ein Gladiator. Mit ein bisschen Action, ein bisschen seichte Story. Dabei ist der schon sehr story-driven hier, dieser Film. Und da verlieren dann die ganzen Kevins ihre Aufmerksamkeit. Nichts jetzt gegen irgendwelche Kevins, ne? Also.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, die Leute wissen im Grunde eigentlich nicht, worauf sie sich da einlassen.
Nee, absolut. Also bei dem Publikum, was da jetzt irgendwie bei mir im Kino war, bei der ersten Vorstellung, glaube ich nicht. Also, ach so, und der Film, der ist ja in den USA, ist der ja ab, der ist ja R-rated.
Der ist R-rated, ist krass, ne?
Und hier und
in
ist
Deutschland
der,
kannst du dein sechsjähriges Kind mit reinnehmen.
Laber mich nicht voll.
Ja, sicher, der ist ja ab 12.
Der ist ab 12. Stimmt, da dürfen Eltern.
So, da hatte ich neulich wieder drei heulende Kinder auf dem roten Teppich stehen, weil die so blöde waren, mir ins Gesicht zu sagen, dass eins davon 5,5 ist und dann durfte ich sie nicht in Vajana reinlassen. Aber wenn dein Sohn 6,5 ist, bring ihn mit in die Odyssee. Ja. Aber bei uns im Kino hängen tatsächlich Plakate aus, wir empfehlen an das FSK 12 sich zu halten. Weil sag mal ehrlich, das ist kein Film für Sechsjährige.
Selbst für mein 12-jähriges Ich wäre wahrscheinlich froh gewesen, den Film zu sehen oder gesehen zu haben, aber ich hätte auch eher, ich könnte mir auch vorstellen, dass der mich auch ein bisschen gelangweilt hätte, mein 12-jähriges Ich.
Ja, total.
Der Film. Ich auch wahrscheinlich was anderes erwartet habe. Selbst mein 16-jähriges Ich. Ich sag mal so, der Film, also wenn du wirklich viel daraus ziehen willst, musst du schon,
Du musst einfach Bock haben und auch ein bisschen wissen, worauf du dich einlässt.
Ja, das ist so, wie ich mit 16 angefangen habe, die Stanley Kubrick-Filmografie mir reinzuziehen irgendwie. Und ich habe einen Großteil davon ja gar nicht richtig verstanden, weißt du so, ne? Was so im Subtext alles in seinen Filmen noch mit drinsteckt irgendwie.
Ja, total. Ja.
Außer, dass ich es sehr stylisch fand und sehr langatmig erzählt alles, aber ich wollte es trotzdem sehen irgendwie, ne? Ich war schon sehr neugierig und aber ich würde jetzt Nolan nicht mit Kubrick vergleichen. Außer, dass sie sich in vielen Genres sehr gut vielen verschiedenen Genres sehr gut auseinandersetzen können, beide Filmemacher, ne?
Das auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist auch nochmal, wo du es gerade sagst, ne, ob der Film was für Mainstream-Publikum ist. Diese Erzählung, die ja schon so alt ist und viele Archetypen der heutigen Erzählstrukturen hervorgebracht hat, die wirkt so ein bisschen sperrig vielleicht auf ein Mainstream-Publikum. Und dazu muss ich auch sagen, dass dir hier überhaupt keine Exposition geboten wird. Also wenn du dich damit gar nicht auskennst, dann hörst du sehr viele Namen und siehst sehr viele Orte und ich weiß nicht, ob du dem dann wirst folgen können.
Ja.
Also ich habe die Odyssee noch nicht gelesen, ich wusste jetzt so im Groben, worum es geht.
Ja.
Aber ihr dürft euch da echt nicht auf Exposition verlassen oder so.
Ja.
Der Film wirft euch rein und schmeißt euch Namen an den Kopf, wo ihr denkt, so, wer ist das jetzt und wer ist das jetzt und so.
Es fängt sehr subtil an, also mit dieser Erzählung von Travis Scott ganz am Anfang, ne?
Ja.
Wie er da so ein paar Wörter in den Raum wirft. Wie gesagt, für mich, ich habe das schon richtig aufgegriffen. Ich wusste schon, was gemeint ist, ne? Aber man muss Hintergrundwissen mitbringen, was den Film angeht oder diese ganze Geschichte, um das anscheinend zu checken. Aber das kann halt nicht die Maßgabe sein, ne? Das kann nicht so die Vorgabe sein eines Filmemachers zu sagen, du musst jetzt aber irgendwie schon mal ein bisschen Background-Wissen haben, um zu Oppenheimer würde ich sagen, wusste ich auch gar nichts und da habe ich mich viel wohler mitgefühlt, weißt du so, ne?
Ja.
Also weder zu seiner Persönlichkeit, zu seinen privaten Geschichten, zu diesen ganzen Umständen rund um Kommunisten und Nicht-Kommunisten.
Da wusste ich auch nichts drüber.
Und dass das so ein Riesenthema für seinen ganzen, für seine ganze Existenz.
Ich auch nicht. Ich wusste so, der Vater der Atombombe in Anführungszeichen,
das war's. Manhattan-Projekt, so.
Ja,
Hiroshima,
genau.
Punkt. Weißt du so, das war so.
Aber dass sie so öffentlich seinen Ruf zerstört haben, davon wusste ich gar nichts.
Dass so viel, politisches und Spionagezeug drumherum halt auch ein Thema war. Und da hatte ich auch keine Ahnung, aber der Film, der ist zwar ultra kompliziert, nach wie vor auch in 3 Stunden, aber der holt einen schon gut ab, was das angeht. Und macht so einen super, super starken Militär-Thriller daraus auch irgendwie. Spionage-Thriller, Militär-Thriller, irgendwie so, ne? Das,
ja,
plus halt noch eben das ganze Sexdrama und ja, um es mal jetzt ganz grob zu sagen, noch, ja.
Das fand ich übrigens interessant, also dafür, dass wir uns hier in der Antike befinden und wir mittlerweile alle so an Game of Thrones gewöhnt sind.
Man sieht keinen
gar einzigen keine Nacktheit, Nippel. Nicht einen Mops, ja genau. Ich glaube nicht mal einen Männernippel,
Alter. Nicht mal an der Statue sieht man einen Nippel.
Ach doch, Matt Damon ist ja einmal irgendwie oben und am Strand lang gelaufen, aber das war es dann auch.
Ja, gut.
Aber
da guckt keiner auf die Nippel, sondern auf den Bizeps von dem
Alter, was von der sich mit, für eine Kante antrainiert.
Ja, schon von dem mit 50-Jährigen oder.
Ja, ja, der ist, glaube ich, 56 oder
genau.
So.
Genau. Ja. Der ist schon.
Der ist schon eine Kante. Der hat auch bestimmt irgendwie ein bisschen Fett abgenommen und so. Also der sieht schon wirklich krass, krass aus.
Was hast du gesagt? Abgesaugt?
Abgenommen. Abgespeckt. Abgesaugt.
Ja. Was meinst du, Schönheits-OPs? Was?
Hä, wie bitte? Matt Damon hat sich den Penis verkleinern lassen, um einen Griechen darstellen zu können, ja. Also wenn man den Statuen Glauben schenken darf, ich weiß ja nicht. Okay, haben wir auch wieder ein R-Rating für diesen Podcast.
Ja, Mann. Ey, du, das ist,
Oh, die ganze, aber jetzt nochmal...
Ja.
Naja, für du hast deinen Gedanken zu
erinnern. Ja, ich wollte noch sagen, diese ganze Kontroverse, ne, dass jetzt, ich habe das sogar schon vergessen, dass es hieß, Elliot Page sollte Achilles spielen und so, das war ja alles gelogen, das war ja alles Bullshit.
Ja, ja.
Voll. Der hat überhaupt nichts. Achilles wird, glaube ich, nur einmal erwähnt. Ansonsten spielt Achilles in diesem ganzen Film keine Rolle. Travis Scott ist, da ist auch so viel Scheiß erzählt worden irgendwie, ne? Das, und dann dabei spielt der Typ irgendwie, ich wusste ja gar nicht, wie Travis Scott aussieht, aber ich wusste direkt zu Beginn des Films so, ach, das muss Travis Scott sein, weißt du so, ne?
Ja, gut, man wusste halt, dass er diesen Rapper spielen soll, in Anführungszeichen. Aber weißt du, auch da zum Beispiel hilft es ja einfach zu wissen, dass die Odyssee ja eigentlich so ein Gesang in 24 Versen ist. So, dann ergibt das Sinn, dass du da so einen Dude hinstellst.
Ich mochte das ganze Opening, muss ich sagen.
Ich hatte jetzt auch gar kein Problem mit.
Auch wie Elliot Page dann, was für eine krasse Gesichtskonturen Elliot Page hat, ne? So an den am Mund, so irgendwie so in den Mundwinkeln, also zwei sehr markante Falten. Mm. Ich meine, also das kam durch die IMAX-Kameras noch viel krasser rüber. Ich muss sagen, Dialogszenen sehen in IMAX einfach so geil aus, mit voll sehr offenblendigen, schönen, cinematischen Linsen, weißt du, das sah einfach so nice aus. Also ich mochte es schon im normalen, im konventionellen Kino und dann auf der IMAX-Leinwand ohne irgendwelche Einbuße. Und ich muss sagen, die erste Leinwand, auf der ich den Film gesehen habe, die Leinwand war halt schmutzig. Die war halt, da war halt wie so ein Film drüber, weißt du? Ah, wenn sich das Bild dahinter bewegt hat, hast du vorne immer noch so helle Flecken gehabt, die an derselben Stelle geblieben sind immer.
Ah, ja.
Also ich muss schon echt sagen, ich habe es hier, glaube ich, schon mal gesagt, ich komme echt durch... Also ich bin schon in vielen Kinos gewesen, in ganz Deutschland jetzt mittlerweile. Technisch und auch so vom Komfort her, ich bin so froh über unser Kino hier in Marburg, über Cineplex. Das ist auf einem guten
Niveau. Da kann man sich schon echt nicht beschweren.
Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Was die Technik angeht, was den Komfort angeht, die gehen immer mit der Zeit, die lassen nichts schleifen. Hier habe ich mich noch nie über eine dreckige Leinwand oder so beschwert. Ich muss auch sagen, ohne den Kinonamen zu nennen, ich war ja in Backrooms, war ich in Gießen im Kino und fand ich überhaupt nicht geil. Also erstmal roch es im Saal auch ganz streng, als wir da reingekommen sind. Technisch auch überhaupt nicht auf demselben Level. So viel mal ganz kurz zum Kino-Rant.
Ja.
Aber es gehört ja auch dazu, also.
Ja. Das check ich. So, jetzt hätte ich irgendwie vielleicht noch mal eine abschließende Frage, eine kleine.
Ja.
Blick auf die Uhr, weil ich muss auch gleich ja los zur Arbeit. Was war denn jetzt meine Frage? Ach ja, genau. Wie würdest du denn jetzt diesen Film so ungefähr einranken in deinen Nolan-Ranking? Wird das bei dir so in die Top 5 schaffen?
Boah. Ich muss mal gucken, warte mal. Ich glaube, ich finde, oh, ich weiß, ich, oh, das ist jetzt ein bisschen fies. Also eigentlich war immer Prestige mein Lieblingsfilm von Nolan.
Ach ja.
Es kann sein, dass ich auch eine Zeit lang gesagt habe, okay, Oppenheimer ist jetzt mein Lieblingsfilm. Lass mal gucken. Prestige. Oppenheimer, The Dark Knight, Interstellar, Dunkirk. Ja, ich glaube nicht so ganz. Der wird nicht in der Top 5 drin sein, glaube ich. Je nachdem.
Ja, ich denke bei mir auch nicht.
Sag mal her, Odyssey. Ja, gute Frage. Was ist dein Lieblingsfilm? Was würdest du sagen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe einige Filme von Nolan nicht gesehen. Ich habe Tenet nicht gesehen, ich habe Prestige nicht gesehen, Insomnia, Memento, Following. Aber selbst mit den Filmen, die ich gesehen habe, würde Odyssey es nicht in die Top 5 schaffen. Ja, da sehe ich eher, The Dark Knight habe ich da, ein Inception habe ich da, ein Interstellar habe ich da, ein Dunkirk habe ich da, ein Oppenheimer habe ich da, da habe ich schon 5 voll. Ich habe ja neulich wieder, also statt Oppenheimer oder so nochmal zu sehen, habe ich neulich in der Lichtburg gesessen und mir nochmal Interstellar reingezogen.
Geil.
Ich liebe den Film einfach, der ist einfach nur geil.
Wie lief der da als Sondervorstellung?
Genau.
Cool.
Ich habe es leider, was heißt leider, ich habe es nur in die deutsche Fassung geschafft, nicht in die OV. Aber das tut dem Film jetzt auch keinen Abbruch, der ist einfach geil. Ich liebe den einfach.
Matthew McConaughey's Szene, ja. Schluchzszene ist auf Deutsch genauso gut.
Ja.
Genauso emotional. Ja, ich habe Following nur nicht gesehen von seinen Langfilmen, also seinen ersten.
Jo.
Von daher, nee, ich glaube, The Dark Knight ist bei mir im persönlichen Ranking auch ein bisschen abgefallen.
What? Krass.
Also,
den habe ich letztes Jahr nochmal in der Lichtburg gesehen. Der ist einfach perfekt, der Film.
Ja,
The Dark Knight.
Ja,
nichts so beanstanden.
Nee, oder er ist vielleicht von Oppenheimer ein bisschen.
Ja, gut, das kann sein. Ja,
ja. Guck mal, der hat, wenn es jetzt keine Comic-Verfilmung wäre, wäre er, glaube ich, auch nicht so groß geratet. So krass geratet, weißt du? Wenn es jetzt nicht der Joker und dies und das. Ich würde sagen, der hat einen extra Punkt allein durch Heath Ledger, ne?
Ja, das kann schon sein. Aber ich finde, der ist auch so ein geiler Thriller einfach.
Safe. Ich würde aber, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, ich finde auch, guck mal, Inception habe ich eben gar nicht genannt. Der ist, glaube ich, bei mir auch nicht in der Top 5, ne? Da bin ich
War
ja...
War du ihn underrated?
Ja,
ja. Overrated.
Ja.
Underrated,
ja. Siehst du, das hat Nolan aber auch ein bisschen, dass er alles zu über erklärt. Das ist hier bei The Odyssey zum Beispiel überhaupt nicht der Fall, ne? Alles so over-expositioned. Das hast du ja eben auch gesagt, dass dir die Exposition fehlt sogar, ne? Oder habe ich dich jetzt eben falsch verstanden?
Nee, also das fehlt mir nicht direkt. Ich sag nur, dass es nicht schaden kann, sich vor dem Film schon mal so ein bisschen mit der Odyssey befasst zu haben, um nicht mit den ganzen Namen und so durcheinander zu kommen, weil da wird dir halt gar nichts an die Hand gegeben. Du checkst schon, wer Odysseus ist und wer sein Sohn ist und wer seine Frau ist und so, aber da kommen ja noch eine ganze Handvoll anderer Charaktere dazu. So.
Oder zwei Hände voll.
Oder auch zwei Hände. Und dann ist das ja auch so, weißt du, wenn Leute wenn Leute eben nicht Kevin etc. heißen, sondern eben Telemachos,
ja.
So, dann, oder das ist ja auch ganz oft mein Problem bei irgendwelchen südkoreanischen Filmen, so die heißen
ja.
Park Chan und Park Chol und wie sie alle heißen, da komme ich auch durcheinander. Also ich bin einfach so verfahren, verhaftet in westlichen Namen, das ist schon fast traurig.
Ja, es ist halt auch schwer, wenn du jetzt hier so jemanden hast, wie den, wie heißt er jetzt nochmal? Agamemnon, ne? Und John Bernthal spielt ja seinen Bruder, der hieß. Du hast die beiden Figuren. Ach, jetzt komme ich hier nicht rein, muss ich mich anmelden. Der hieß. Ach doch, ich komme rein. John Bernthal hieß ja.
Das war doch Agamemnon.
Nee, sein Bruder nicht? Ist das. Menelaos. Und das sind Brüder, genau. Und das wird ja auch nur erwähnt im Film. Und nicht, man sieht sie nie so richtig direkt zusammen miteinander agieren, ne? Man wird ja auch nicht meinen, dass es Brüder sind, so, ja.
Ja, die haben ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Szene, vielleicht haben die eine Szene zusammen.
Szene zusammen, aber da meinst du nicht, dass das Brüder sind. Also er hat ja auch mal ansatzweise so eine ähnliche Rüstung wie er. Der sieht ja aus wie so ein Spartaner, also oder wie ein, einer von Ithaka oder so, ja. Naja, Niklas, die allerletzte, wichtigste Frage zum Schluss. Räumst du dem Film dicke Oscar-Chancen ein?
Dicke Oscar-Chancen. Vielleicht für sowas wie Production Design und Kamera.
Ja, technisch, alles,
stylisch. Alles andere würde mich sehr überraschen.
Mich würde es auch überraschen. Also da irgendwie Drehbuch, Schauspiel, Nominierungen würden mich wirklich überraschen. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, den Film schon bei den Oscars zu sehen. So ein Film braucht's auch mal, ne? Also nicht nur irgendwelche Dramen und so Musicals. Nicht nur Dramen und Musicals, sondern auch mal so was Episches, Bildgewaltiges. Das sollte auch stattfinden. Ja, nichtsdestotrotz, wir sollten mal gemeinsam zum Traumpalast kommen, vielleicht Fall, dann zu Dune. Ah, siehst du, Dune ist ein wunderbares Beispiel, was so technische Inszenierung angeht auch, ne? Wo es ein bisschen Sci-Fi, wo es ein bisschen, wo es geiles Bild, geiles audiovisuelles Erlebnis halt nochmal auf einem anderen Level gibt, ne?
Ja.
Das war ein bisschen effektlastiger, aber auch mit einer epischen Erzählung. Irgendwie wurde ja schon der Anfang des Films einem Pressepublikum wurde ja auch schon gezeigt, habe ich gehört. Ich weiß nicht wie viel, ob es die ersten 15 Minuten waren oder das Opening. Ich weiß nicht, wie lang das ging, aber das soll wohl sehr, sehr gut angekommen sein.
Das denke ich mir.
Könnte ja für uns so die Gelegenheit sein, ne?
Auf jeden Fall.
In dem Sinne würde ich sagen, hat großen Spaß gemacht, hier über The Odyssey zu sprechen.
Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, der 9. Film von Nolan war es jetzt, ne? Und in dem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
Also der 13. Film schon von Nolan.
Ah, der kann man nachgezogen. Ja, das ist ja gut. Du bist hier für die Fact-Checks verantwortlich. Das ist ja.
Ja. Ja, ich danke dir auch. War geil, auch mal wieder eine andere Perspektive drauf zu sehen. Und ich freue mich dann auch auf nächste Woche. Schauen wir mal, was wir machen. Ich sitze nächste Woche mal wieder in der PV, diesmal Spider-Man. Schauen, ob wir das irgendwie verwursten oder auch nicht. Der Film hat ja auch einen wahnsinnigen Bass gerade irgendwie.
Ein Film, der mich überhaupt nicht juckt.
Ja, das checke ich, aber ich dachte, ich war jetzt schon so lange nicht mehr in Köln, da muss ich doch mal wieder. Aber gut, Leute, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Film und Serien schauen und von mir und Matze auch einen guten Ritt. Macht's gut.
Ciao, ciao.